Also ich glaube, wenn ich all das, was ich erlebt habe mit den Depressionen, mit den Schmerzen, nicht erlebt habe, wäre ich heute nicht der Mensch, der ich heute bin. Ja, es hat mich auch sehr geprägt und sehr geformt. Und was es vor allen Dingen auch gemacht hat, ist, es bringt mir Verständnis für Menschen, die Depressionen haben, Verständnis für Menschen, die Schmerzen haben, weil wer das selber nicht erlebt hat, kann das nicht nachvollziehen, wie das ist. Oder auch, dass die Menschen nicht mögen, nicht können, auch wenn sie noch so wollen.
Vis-à-vis.
Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte.
Ein Podcast von RF Media Schweiz.
Herzlich, echt und ungeniert. Endlich der wohlverdiente Ruhestand. Endlich mal ein bisschen hinterher liegen und ausruhen. Ja, das hätte Jacqueline Stärchi auch haben können. Aber sie hat sich dagegen entschieden. Sie ist über 60, wo sie auf einmal einen Gedanken trifft. Sie hat auf einmal einen Namen im Kopf von einem Land. Sie hat keine Verbindung zu dem Land und hat sich noch nie damit beschäftigt. Aber sie geht dem Gedanken nach. Er lebt einen Haufen Abenteuer, man kann es nicht anders sagen. Und heute ist das Land, das Uganda, ihres Daheim. Dort, wo sie wohl ist und aufblüht. Von wo kommt der Mut, ja, und auch der Wunsch, sichere Leben in der Schweiz hinter sich zu lassen und an einem ganz anderen Ort, in einer völlig neuen Kultur, ein neues Leben anzufangen? Jacqueline Stärchi nimmt uns mit in ihre Geschichte, hier im Vis-à-vis. Schön, hörst du mit. Ich bin Ruth Stutz.
Also Jacqueline Stärchi, ich habe so Freude, dass wir hier zusammen hocken. Ist gar nicht selbstverständlich. Danke vielmals, dass wir uns treffen können. Ist mega cool.
Ja. Als ich das vor 2 Jahren erzählt habe, dass ich nach Afrika gegangen bin, schon gekommen und hast gesagt, oh, wir machen mal einen Podcast.
Ja, genau.
Und ich weiss noch, so die erste Idee war, wenn ich das erste Mal nach 3 Monaten zurückkomme. Oder?
Mhm.
Und jetzt sind in der Zwischenzeit schon 2 Jahre vergangen.
Und ich finde es eben noch cool, weil jetzt hast du schon so viel erlebt, oder? Jetzt kannst du schon so viel mehr erzählen. Jetzt bist du von Uganda wieder ein Zeitchen da. Du bist, glaube für 2-3 Wochen, gell? Bist jetzt hier auf Heimaturlaub. Und ich habe es so lustig gefunden. Ich bin natürlich wieder zu spät gewesen. Spät da angekommen. Das ist ein bisschen ein Problem, das ich habe. Und ich habe gemerkt, du hast mir, glaube nur geschrieben NP, so für No Problem. Das ist etwas, was du wahrscheinlich kennst, dass Menschen sich verspätet.
Also grundsätzlich, ich kenne es bei Afrika, aber auch, ich habe eine gute Freundin. Und ich glaube, die war noch nie in ihrem Leben pünktlich gewesen, wenn wir abgemacht haben. Oder?
Ja.
Aber von dem her habe ich kein Problem, wenn andere Leute unpünktlich sind.
Mhm.
Aber ich bei mir selber hasse.
Ja.
Und das ist in Afrika dann ein anderes Problem. Oder? Also, weil da wartest du irgendwie aufs Motorradtaxi, oder? Weil da solltest du dann und dann irgendjemand sein. Und ja, dann kommt er irgendwann eine halbe Stunde später, oder? Aber dann bist du eh zu früh dort,
ja.
Und wartest nachher vielleicht noch eine Stunde.
Und eine halbe Stunde ist wahrscheinlich gar nicht so lang.
Nein, ja. Nein, nicht wirklich.
Du bist froh, dass überhaupt jemand mal kommt.
Genau.
Also, du bist in Uganda jetzt daheim und du hast mir gesagt, du liebst es, dort zu leben. Und das heisst nicht, dass du kein Problem kennst dort unten, aber das ist deine Heimat geworden, gell?
Ja, also ich fühle mich absolut wohl unter den Menschen dort. Also auch, ich glaube, am Anfang so die grösste Herausforderung war, ich habe nichts zu tun. Oder? Ich bin auch jemand, der immer geschafft hat. Oder? Ja, man muss ja von irgendetwas leben und ich war immer alleinerziehend gewesen. Und dort unten, ich muss nicht putzen, ich tue nicht kochen, ich muss schauen, wie ich irgendwie den Tag verbringe. Oder?
Aber warum musst du nicht kochen? Wie hat das gemacht?
Weil man kocht eigentlich auf dem sogenannten Sigiri. Das ist so ein kleines Öffeli, das man mit Kohle führen tut. Oder? Und man kocht von außen. Also, ich habe schon einen Ofen und einen Herd gekauft, weil ich will ein Brot backen. Also ich backe einmal ein Brot für mich, weil das Brot dort unten, oder Uganda war mal eine englische Kolonie und dementsprechend ist auch das Brot dort unten.
Englisch.
Genau, Englisch. Also ja. Nicht meins, gar okay. Nicht meins.
Aber es wird für dich gekocht oder warum kochst du?
Ja. Nein, sie kochen, weil einfach wie sie kochen, was sie dort haben, das ist völlig anders als mir.
Also
so zum Beispiel, ich mag mich noch erinnern, das erste Mal, oder Huhn. Wenn es Huhn gibt, dann gehst du nicht in eine Metzgerei und kaufst ein Boulet, sondern gehst du auf den Markt und kaufst ein Huhn. Ein Lebenshuhn.
Oh,
ein Lebenshuhn, das ist, das wird dann geschlachtet daheim, oder gekopft und gekocht.
Okay.
Und meistens sind ja dann die Hühner nicht so jung und zart, oder? Also, da brauchst du gute Zähne.
Und du schlachtest es nicht selber?
Nein, ja. Das ist jetzt etwas, was ich nicht mache, schlachten.
Ja.
Das macht Mary.
Okay.
Das ist die Frau, die mit mir wohnt und den Haushalt führt und so. Gar kein Problem, das ist für dich völlig normal.
Du wohnst ja wie mit Freunden zusammen, ihr habt wie eine Hausgemeinschaft, gell? Das ist für dich ein riesiges Geschenk. Ja.
Ja, also ich lebe wirklich mit drinnen und ich lerne auch viel über die Afrikaner, also im Speziellen über das Volk von den Teso, wo ich lebe. Das ist einer von den Stämmen in Uganda. Das gibt, ich weiß nicht wie viele, also über 10 verschiedene Stämme und jeder hat auch seine eigene Sprache. Und ich schätze, dass ich mit drin lebe. Ich kann nicht am Rand leben. Das ist bei den meisten Wissen so, wenn sie über eine Organisation hineinkommen. Sie haben gerade Berührungen mit den Afrikanern, aber lernen, wie die Leute wirklich ticken, wie sie denken und all das, das lernst du dort nicht, oder? Mhm. Und das, was ich gemerkt habe, ist, Afrikaner sind ganz, ganz anders. Ganz anders, oder? Ich bin auch dort ab und irgendwie angenommen, ja, sie sind so, irgendwie, ja, geht man davon aus, dass sie ähnlich sind wie mir, aber sind sie überhaupt nicht.
Also wie meinst du das?
Also zum Beispiel, sie denken nicht an morgen. Wenn sie heute, wenn sie Geld haben, dann wird es heute ausgeben. Man tut gut essen. Und was morgen ist, das sieht man dann.
Aber du hast mir vorher gesagt im Vorgespräch, also es werde dort auch mega viel gestorben. Also das hat ja, ja wahrscheinlich mit dem zu tun, dass man wie nicht weiss, was ist morgen.
Ja, und die Leute leben in der Gegenwart. Nicht bei mir, viele leben bei uns in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Oder? Also wir sorgen uns ja sowieso viel zu viel oder? Um alles Mögliche, was aber nie wird eintreffen.
Und wir sind eben überhaupt nicht präsent, oder? Das sagt mir, das genau. Ist unser Problem.
Ja, ja. Genau. Nein, und das ist der Grund überhaupt nicht. Die leben am heutigen Tag, oder? Da können wir uns eine gute Scheibe davon abschneiden.
Mhm. Mhm.
Aber was auch herausfordernd ist, und das ist besonders für uns Schweizer, denke ich, oder? Wir sind, unsere Beziehungen zu anderen Menschen, die beruhen auf Verlässlichkeit, auf Vertrauen. Und ich würde mich dort unten nicht zwangsläufig auf irgendjemanden verlassen. Oder ich habe zum Beispiel mein Auto ausgelehnt. Jemandem hat gesagt, ja, am Abend bringe ich es zurück. Am Abend ist kein Telefon und kein Auto gekommen. Hm. Am nächsten Tag immer noch nicht. Dann habe ich am späteren Nachmittag mal angerufen. Ja, wenn er das Auto bringt, ja, brauche ich es jetzt noch. Wir müssen noch Kinder von der Schule abholen in Kampala. Also Kampala ist 8 Stunden weg von uns.
Oh, wow, ja.
Und ja, würde es dann am Sonntagabend bringen. Am Dienstag habe ich das Auto wieder gehabt. Oder? Also was ich gelernt habe, das ist die Vorstellung, wo die Afrikaner also von uns Weissen haben. Oder? Die denken wirklich, wir arbeiten alle nicht. Wir sind alle reich geboren und niemand muss arbeiten. Da. Das ist ihre Vorstellung, die sie von dem haben. Mhm. Ich erzähle ihnen dann einmal, wie arbeiten da ist. Oder? 5 Tage in der Woche, 8 Stunden pro Tag. Und da hast du dann keine Zeit zum Schwätzen, oder? Und ich würde sagen, viel, hey, geniessen, was ihr da habt, die Freiheit, oder? Ja, und so zu den Grundnahrungsmitteln, also etwas zu den Grundnahrungsmitteln, eins von den Grundnahrungsmitteln sind Erdnüsse.
Ja, sicher.
Ja, also jeder baut Erdnüsse an und Cassava. Cassava, das ist so etwas Ähnliches wie Maniok. Das ist eine Wurzel, oder? Und das kann man kochen, man kann es frittieren, man macht Mehl draus und alles Mögliche.
Ist noch fein?
Ja, ja. Also ich esse ugandische Essen. Ja.
Aber da muss man sich umgewöhnen.
Ja, also das liegt nicht jedem. Ja.
Ja, aber eben du hast es geschafft, dich umzugewöhnen und eben jetzt die andere Kultur, eben dass das Geld so wichtig ist, also dass man auch enttäuscht wird. Oder jetzt also du sagst mit dem Auto, das klingt für mich auch ein bisschen so, wow, das weiss nicht, ob ich das dann lange aushalten würde. Also da muss man sich auch wirklich wollen, darauf einlassen. Warum hast du nicht gefunden, ich packe jetzt meine Koffer und nein, das ist mir zu anstrengend. Ich will wieder in die Kultur, die ich kenne.
Also ich kann mir gar nicht vorstellen, in der Schweiz zu leben, weil eben, ich bin jetzt pensioniert, was mache ich da? Oder? Mhm. Die meisten von meinen Freunden, die arbeiten den ganzen Tag, mein Sohn arbeitet den ganzen Tag, also wenn ich da bin, bin ich in der Regel allein. Ja, was soll ich da? Oder? Und wir wissen, alle Renten sind jetzt nicht so üppig, dass man sich einen Haufen Extravaganz leisten kann.
Ja.
Also von dem her. Und vor allen Dingen, ich liebe es, weil es einfach warm ist dort unten. Oder? Und ich wollte eigentlich immer draussen leben. Das kann ich jetzt dort unten. Man ist eigentlich einfach den ganzen Tag draussen. Oder? Durch das die Sonne relativ lang scheint, oder, ist es im Haus immer sehr warm. Also ein Schlafzimmer hat durchaus einmal 30 Grad. Zum Schlafen können wir uns gar nicht vorstellen. Wir sind hier am Schwitzen, wenn es 20 Grad hat in der Nacht. Genau. Wir sind am Frieren, wenn es 20 Grad hat in der Nacht.
Also hat sich dein Körper auch angepasst?
Ja, absolut. Absolut.
Also mit über 60 Jacqueline hast du gefunden, ich will jetzt nicht da einfach meinen ruhigen Ruhestand und endlich habe ich es geschafft, muss nicht mehr arbeiten, sondern du hast gefunden, ich wage ein Abenteuer von meinem Leben und wandere auf Uganda aus. Also das ist schon recht besonderig. Wie ist das gekommen?
Also gerade vorauszunehmen, ich habe nie irgendetwas mit Afrika am Hut gehabt. Afrika war für mich ein schwarzer Fleck auf der Landkarte gewesen. Also, ich habe auch nicht einen Gedanken daran verschwendet. Also, höchstens so ein bisschen am Norden, am Mittelmeer oder so, die nordafrikanischen Länder. Aber alles, was südlich von der Sahara war, nie. Ich wäre nie darauf gekommen. Und dann im 2020, da, habe ich plötzlich kommt so der Gedanke, Uganda. Ich habe keine Ahnung über Uganda. Meine einzigen Erinnerungen waren Idi Amin, der Schlechter von Uganda, und einmal eine Flugzeugentführung in Tepe.
Lauter schöne Sache.
Ja, genau. Das ist so meine einzige Erinnerung, die ich hatte. Und dann ist mir in den Sinn gekommen, ich habe etwa ein Jahr, zwei vorne, ein Buch gelesen, Biografie von einer Frau, die in Mission ist nach Uganda, von der Maria Brean, und sie hat dort unten dann Waisenhäuser und Schulen gegründet. Das war das Einzige, was ich gewusst hatte. Und ich habe dann am Anfang den Gedanken Uganda völlig auf die Seite geschoben und ich hatte dann so den Eindruck gehabt, das kommt nicht aus mir selber, sondern da redet jemand zu mir. Und ich bin davon ausgegangen, dass das Gott ist, der von Uganda redet. Und
warum hast du gedacht, dass das Gott ist?
Weil ich gemerkt habe, das kommt nicht aus mir selber. Weil aus mir selber, oder, wenn ich mit etwas nie, auch nicht ansatzweise, gedacht habe und plötzlich kommt so ein komplett fremder Gedanke, wo ich merke, der kommt nicht von mir selber. Da bin ich davon ausgegangen, dass das Gott ist. Ich habe dann so gefunden, okay, also wenigstens, ich würde mir können vorstellen, ob ich überhaupt dort unten kann leben kann. Ich würde
also
vorne mal runtergehen.
Hast du das Gefühl, du musst dort runter oder hast du einfach das Wort Uganda?
Ich habe nur das Wort Uganda gehört und so den Eindruck gehabt. Das könnte sein, dass ich einmal dort runtergehen.
Ja.
Ich habe dann so für mich gesagt, okay, dann möchte ich aber einmal, ich würde es einmal sehen, ob ich mir das überhaupt vorstellen kann, weil ich habe keine Ahnung von Uganda, oder? Also so meine Vorstellungen von Afrika sind wie die meisten Leute dort, irgendwie so weit hinten drin, Dörfli und Armut und ja. Dann war aber gerade der erste Lockdown und Uganda war 7 Monate zu.
Ja.
Und ich bin dann erst im 21 bin ich an das Werk von der Maria Brean, das heisst Vision for Africa. Bin dort einmal 3 3 Wochen gebucht, um einfach mal zu schauen, wie ist denn das Klima und so. Und bin dann dort runtergereist und ich bin 4 Tage unten gewesen. Ich wollte Uganda auch ein bisschen sehen, wollte in den Norden vom 4 Tage unten und dann ist der 2. Lockdown gekommen.
Ja, Scheibe. Ja.
Und dann bin ich, ja, so, wir sind so auf das Gelände beschränkt gewesen. Einige sind dann auf eine Safari. Ich habe dann darauf verzichtet. Und habe gemerkt, eigentlich ist Uganda ein wunderschönes Land. Es ist sehr, sehr grün, sehr, sehr fruchtbar. Und das auf 1100 Meter liegt, ist es auch nicht so extrem heiß und drückend. Es regnet viel, es hat eine lange Regenzeit. Also von dem Moment an, wo die Sonne den Äquator übertritt nach Norden und schon früher von der Regenzeit an, also im März, oder? Und sie hört so Ende Oktober, Mitte November auf. Und dann kommt eine Trockenzeit, die heiß ist, aber nicht lang.
Okay, also gut aushaltbar.
Ja. Und das Essen ist fein, oder? Also vor allen Dingen, ich habe schon immer, meine Lieblingsfrucht ist schon immer Mango gewesen. Mango und frische Bananen in jeder Variante. Und Avocados, nicht so die kleinen Avocados von Südamerika, die wir hier haben, sondern richtig grosse, feine Avocados.
Hey, also man sieht schon, deine Augen leuchten. Also da ist irgendetwas passiert. Wir müssen es ein bisschen zusammenfassen, ja, weil wir noch über so viel reden wollen. Aber das, ja, heisst, du bist ja dann im Frühling 23 wieder runter, mhm, und hast dann dort auch Kontakt geknüpft und hast aber eigentlich immer noch nicht so recht gewusst, was soll ich irgendwie da, gell?
Ich habe dann eine Frau, die bei Vision geschafft hat, kennengelernt und habe dann ihre Kinder unterstützt, also für die Schule, oder? Die Schule, die muss man zahlen. Und die Kinder sind zwar bei Vision for Africa, wo gesponsert wird, aber Sachen, die sie mir in die Schule bringen, Bücher und weil sie dort schlafen, auch Moskitonetz und all die Sachen, die müssen sie selber kaufen. Und es ist ja eigentlich für Leute gedacht, für Kinder gedacht, die aus ganz armen Familien kommen. Also habe ich die Frau unterstützt. Und die Frau ist aus einer Stadt im Nordosten gekommen. Und die Stadt heisst Soroti. Und sie hat mich dann mitgenommen in das Soroti rauf. Wir sind dann bei Verwandten von ihr gewesen, eine Nacht, oder? Und ich habe so gemerkt, ja, das ist wahrscheinlich der Ort, wo ich hingehe, weil Kampala ist, ich mag grosse Städte nicht und Kampala ist eine riesige Stadt. Mhm. Und ja, sie hatte dort Land gehabt. Ich habe dann die Mauern und das Land finanziert, weil das ist immer das Erste, was man macht, oder? Wenn man ein Haus gebaut hat, tut man eine Mauer drumherum bauen, weil Afrika ist nicht Europa, also das Leben dort ist gefährlicher, es ist kürzer. Das Leben hat nicht viel Wert, also dass Leute sterben, ist an der Tagesordnung. Ich habe ihr Geld gegeben, damit sie noch ein Stückchen Land dazu kauft. Und sie hat mir dann immer erzählt, ja, das Land sei fruchtbar, das sei super, da können wir noch ein gut etwas anbauen. Und als ich dann im 24 runter bin, und sie gefragt hat, welches ist jetzt das Land, wo wir auf dem Grundstück sind, hat sie gesagt, ja, sie habe es nie gekauft. Mhm. Und was für mich einfach nicht geht, das ist, wenn mich jemand anlügt. Das ist für mich der Bruch von dieser Frau. Und ich habe sie dann wirklich weggeschickt und nichts mehr mit ihr zu tun haben.
Also du hast negative Erfahrungen gemacht, ja, aber du hast eine riesige Liebe für das Land bekommen und vor allem auch für die Menschen. Du lebst mitten rein, also das Positive überwiegt, muss man sagen. Du bist jetzt mittlerweile dort daheim. Du hast gesagt, ihr seid ein Haus anbauen. Du hast einen grossen Traum, du hast eine NGO gegründet. Also ich muss zwar noch registriert werden, gell?
Ja.
Aber du bist da dran. Was ist dein Traum, Jacqueline?
Also mein Traum ist, ich habe so gemerkt, in den Dörfern hat es viele behinderte Kinder, wo oft durch Krankheiten, Kinderkrankheiten behindert sind, zerebral gelähmt, deformiert oder falsche Malaria-Behandlungen mit Kinin. richtig handicapiert sind. Und die Menschen in diesen Dörfern oder die Eltern versorgen sie zwar, aber sie haben eigentlich keinen Wert. Niemand kümmert sich wirklich um die Menschen. Und ich würde gerne, also gerade besonders die kleineren Kinder, oder ihnen die helfen, damit sie wenigstens einmal das Nötigste haben. Oder? Ich mag einen Bub, der hat eine Hirnhautentzündung gehabt, als er ein Baby war. Oder? Und durch das ist der Kopf gross angeschwollen und ist zerebral gelähmt. Also er hat nur die rechte Hand, kann er ein bisschen bewegen. Und er sitzt am Morgen früh, setzt man ihn zum Haus aus auf einen Dorfplatz und dann sitzt er den ganzen Tag. Und seine Kleider sind völlig zerrissen gewesen. Niemand interessiert sich für ihn. Und als wir ihn gesehen haben, da haben wir so die Idee gehabt, wir schauen, dass wir einen Rollstuhl für ihn organisieren können. Und das ist noch eine Herausforderung in Uganda. Aber ich habe jemanden, mit dem, wo ich zusammen wohne, der hat dann jemanden gefunden, wo so all die Rollstühle repariert, oder? Und dann haben wir wirklich den Rollstuhl finanzieren. Und das ist für ihn das erste Mal in seinem Leben, und da ist jetzt 18, die Möglichkeit, dass er in eine Kirche gehen kann, zum Beispiel. Oder in die Stadt gehen, unter die Menschen, oder? Wo er einigermaßen mal ein bisschen mobil ist, wenn ihn jemand stösst.
Das heisst, du kannst mega schnell einen Unterschied machen, oder? Ist das auch das, was dich motiviert?
Ja, also einfach auch diesen Menschen helfen, weil viele brauchen wirklich Hilfe. Und mein Traum ist eigentlich, gerade bei den Jungen, die können ja auch nicht in die Schule, also die können auch nicht Englisch, so etwas wie ein Ausbildungszentrum zu gründen. Wo sie zum Beispiel, viele Kleider werden von Schneider gemacht vor Ort. Das ist eine der einfachsten Ausbildungen. Und dass man könnte so zum Beispiel gute Herrenschneiderei machen. Und dass die, je nachdem, zu was sie fähig sind, das könnten lernen. Die einen tun vielleicht zuschneiden, andere tun nähen. Und so weiter. Also das wäre eigentlich mein Traum, so dass sie einen Beruf hätten und einen Ort, wo sie geschätzt werden und wo sie könnten irgendwie ihr Leben sinnvoll gestalten und vor allen Dingen auch nicht so abhängig wären von den Eltern. Weil wenn die Eltern stirbt, kümmert sich niemand mehr richtig um die Kinder.
Das können wir uns gar nicht vorstellen. Wie vergessene Menschen so.
Ja, wertlose Menschen sind das. Oder? Ja. Nur ein Ballast, sonst nichts.
Ja. Krass. Jacqueline, ich möchte mega gerne mit dir noch ein bisschen zurück in deine Geschichte in der Schweiz. Die war nicht so einfach, nämlich gewesen. Hast du auch vielleicht darum so ein Bedürfnis, Menschen zu helfen, kommen jetzt gerade ins Ziel, weißt du, so am Rand stehen oder in der Not sind?
Ich glaube, das ist schon etwas, was schon immer in meinem Herzen war. Also ich mag mich erinnern, gerade als ich so 10 war, habe ich immer gerne den Schwächeren geholfen. Auch schon in der Schule. Ich habe es gehasst, wenn da, ich glaube, in jeder Klasse gibt es irgendwie so Pöbli, die meinen, sie seien so toll, oder? Und auf die Schwachen losgehen. Und ich habe die Schwachen immer verteidigt. Ich habe das so gehasst. Das ist wirklich etwas, wo mein Herz gerade bewegt, wenn jemand unterdrückt wird.
Du bist ein Schlüsselkind gewesen, hast du dir selber gesagt in der Sprachnachricht, die du mir geschickt hast. Deine Mutter war auch eine Zeit alleinerziehend gewesen, gell? Und hat ganz viel gearbeitet als Serviertochter. Und du und dein Bruder sind ganz, ganz viel alleine gewesen. Und die Jugend hat deine Mami dann wieder geheiratet, gell? Aber das ist gar es klingt für mich nicht nach einer schönen Kindheit. Also du hast auch früh angefangen zu rauchen und das war für dich ganz normal gewesen, gell, irgendwie?
Ja, also eben, wir waren viele allein gewesen, irgendwie. Ich habe zum Beispiel, wenn ich mich so zurückerinnere, ich mag mich nicht erinnern, dass meine Mutter mich einmal umarmt hat. Oder so, einfach das sind, vielleicht ist das mal so gewesen, aber ich habe auch sehr wenig Erinnerungen. Und eben viel allein gewesen. Also später, wo mein Bruder weggegangen ist zu meinem Vater, bin ich ganz allein gewesen. Und irgendwie, man lebt so vor sich an und macht das Beste draus, oder? Und dann natürlich relativ gleich mal Freunde gehabt, die ich bewundert habe, eben so Rauchen. Habe ich früh angefangen mit 12, weil meine Mutter hat geraucht, dann mein Stiefvater hat geraucht und das war völlig normal, dass man daheim geraucht hat. Ich meine, das ist, mein Stiefvater hat mir einmal Zigaretten angezündet.
Nein.
Man hat sich damals keine Gedanken über das gemacht.
Und
er
gekifft, oder? Also hast du auch daheim gekifft?
Nein.
Das nicht.
Nein. Okay. Ja. Das war so Jugendhauszeit und ich bin in Basel aufgewachsen, oder? Und autonome Jugendzentrum, das ist gerade so aufgekommen.
Ja, ehrlich.
Und ganz viele von meinen damaligen Freunden sind irgendwann auf harte Drogen umgestiegen und sind dann auch gestorben, also. Und ich bin dankbar, dass das nie eine Versuchung war. Da habe ich immer wirklich absoluten Respekt davor gehabt.
Also in so jungen Jahren hast du schon dem Tod, bist du dem begegnet?
Ja. Auch viele, die Selbstmord gemacht haben, oder? Aus Verzweiflung, ja.
Ja.
So mit 14.
Verrückt.
Ja. Ja.
Das prägt einen natürlich auch.
Mhm. Ja.
Und du hast das Gymi geschafft.
Ja.
Du hast Gymi gemacht und hast eigentlich Medizin studieren, wäre so ein bisschen ein Ziel gewesen, aber dann ist es dir mit 16 plötzlich sehr, sehr schlecht gegangen. Du hast Depressionen bekommen, zwar richtig schwere. Also du hast mir gesagt, wenn es dir in 3 Wochen einen Tag relativ gut gegangen ist, ist das viel gewesen. Also das ist eine mega dunkle Zeit in deinem Leben und die hat lange angedauert, gell?
Ja, ich habe auch versucht mit verschiedensten Therapien alles über die Jahre. Also es ist gegangen, Depressionen haben angefangen, als ich etwa 16 war und sind gegangen, bis ich 33 war.
Mhm.
Und ich bin einmal ein halbes Jahr in einer Psychotherapie gewesen, in einer stationären. Bin zwar rausgekommen, habe einiges mehr über mich gewusst, aber das ist alles gewesen. Ich bin keinen Schritt weitergekommen. Und dann bin ich bei einem Psychiater gewesen und der hat dann irgendwann mal gesagt, wir probieren es mit Opium zu therapieren. Und dann habe ich die Therapie abgebrochen, weil das habe ich nicht wollen.
Mhm.
Ich habe zu dieser Zeit mit 16 Jahren nicht mehr gekifft. Also das war gar nicht mehr in meiner Reichweite gewesen. Und ich wollte dann eben ursprünglich Medizin studieren, aber nach der Matur, ich habe gemerkt, das schaffe ich einfach nicht. Nochmal 7 Jahre lernen, jeden Tag. Ich bin aber auch so dankbar, dass zum Beispiel Selbstmord ist für mich nie ein Thema gewesen. Nie.
Mhm.
Also da habe ich wirklich auch, bin ich bewahrt gewesen vor so Gedanken. Aber es ist natürlich, ich habe als Hilfsmittel zum Überleben, zum mich selber aushalten, oder man sucht sich dann irgendwie eine Strategie. Da habe ich auf Alkohol trinken, also bei uns daheim hat es dann auch immer Wein gegeben zum Essen, oder mein Stiefvater war Italiener gewesen, oder ein Kaffee Grappa, oder das war völlig normal gewesen. Und ich habe dann, Alkohol ist für mich das Mittel gewesen, um mich einigermaßen auszuhalten. Aber ich bin natürlich nie irgendwie auf Gas gegangen oder in ein Restaurant, sondern ich habe mir eine Flasche Wein gekauft und bin heimgegangen.
Ja. Und so irgendwie mit dieser grossen Not?
Ja, umgehen, oder? Ja, ja. Und das Tragische ist ja auch, dass Leute, die das nicht kennen, nicht wirklich können damit umgehen. Man kann es auch nicht verstehen, wenn man es nicht selber gehabt hat.
Oder? Ich glaube auch nicht erklären, gell?
Nein. Und es ist eigentlich, wenn ich so zurückdenke, eine sehr einsame Zeit gewesen, oder? Weil du bist nicht kontaktfähig.
Und gleich bist du mit 26, gell? Bist auf Griechenland. Also schon dort so das Fernweh irgendwie und raus aus dieser Schweiz. Also dort hast du schon das Gefühl gehabt, jetzt muss ich mal etwas Neues erleben, trotz dieser Schwere, die du hast.
Ja, und irgendwie, oder? Also man hofft ja, andere Umgebung bringt eine Lösung. Aber schlussendlich nimmt man sich selber mit. Oder? Und das war dann so die Erkenntnis gewesen. Und dort unten zum Überleben, ich war dann auch vor 1,5 Jahren in Saloniki gewesen und bin dort an der Uni und habe die Sprache gelernt. Oder? Ich habe ja einen Sohn und habe dann den Vater von meinem Sohn kennengelernt. Und bin dann, als ich schwanger war, bin aber zurück in die Schweiz gekommen. Immer noch mit der Depression, es hat sich nichts verändert gehabt.
Hast du das denn wie können irgendwie also überspielen? Oder hat man das dir angesehen, dass es dir so nicht gut gegangen ist?
Das kann ich gar nicht richtig beurteilen. Ja. Ich glaube, es kommt, die einen Menschen haben es gemerkt, die anderen weiss auch nicht, was sie gedacht haben. Mhm. Oder?
Mhm. Du hast gesagt, du bist schwanger zurückgekommen, hast dich nachher von dem Mann, also dem Vater vom Kind, getrennt. Darf ich fragen, was war der Grund gewesen?
Die Schwierigkeit ist Süditaliener, oder? Er war Süditaliener, den ich in Griechenland kennengelernt habe. Und die haben so einfach so die Krankheit von sinnloser Eifersucht, oder? Und ich bin, als ich zurück in die Schweiz kam, habe ich bei meinem Stiefvater gelebt, oder? Und er war für mich wirklich der Vater gewesen. Und dann war er auf ihn eifersüchtig und auf meine Gotte und Nachbarn und überhaupt. Und dann habe ich gefunden, nein, das muss ich nicht haben.
Also richtig krankhaft.
Ja, richtig krankhaft. Oder?
Mhm.
Ja.
Und du warst alleinerziehend und depressiv und hast irgendwie den Alltag, man ist einfach, stell mir das unglaublich schwierig vor.
Ja, ich war. Ja, irgendwie habe ich es geschafft. Ich habe dann auch lange Zeit Nachtwach gemacht in einem Pflegeheim. Ich musste so, ein Einkommen haben und habe so überlebt. Dann habe ich
also das heisst, du hast dann immer in der Nacht geschafft und am Tag aufs Kind geschaut?
Genau, und in der Nacht hat mein Vater dann zum Kind geschaut. Und dann bin ich mal mit dem Kind auf dem Arm auf den Stegen ausgerutscht oder, und aufs Gesäß gefallen und hatte dann eine lange Zeit massivste Rückenprobleme gehabt. Und habe dann nicht mehr arbeiten können, ein Zeitchen. Und bin dann in eine Handelsschule, habe dann die Handelsschule gemacht und habe dann einen Job bei der Medical Tribune bekommen. Mhm. Es ist mir dort dann auch wirklich schlecht gegangen. Psychisch ist es mir wirklich ganz schlecht gegangen.
Mhm. Eigentlich bis 33 haben die Depressionen gedauert, gell? Und dann hat es ein Erlebnis gegeben. Du hast jemanden gehört, der es im Glauben erzählt hat. Bis dorthin hast du mit dem christlichen Glauben gar nichts am Hut gehabt, gell?
Nein, ich habe auch nichts davon gewusst. Oder? Ich bin eingeladen worden an ein Konzert. Die Gruppe hat Steppenblüten geheißen und das war in einer Kirche. Und dort hat ein junger Mann dann erzählt von seinem Leben, war ein Drogensüchtiger gewesen. Der war in einer stationären Therapie in Riechen gewesen. Und er hat erzählt von seinem Erlebnis, wie er Gott begegnet ist. Ich mag mich nicht mehr erinnern, was er gesagt hat. Aber was passiert ist, ich habe gemerkt, der Mann hat etwas, das brauche ich. Weil in der Zwischenzeit hatte ich keine Hoffnung mehr gehabt, dass es irgendetwas gibt, das mir helfen kann. Weil die Medikamente von heute hat es damals einfach dann noch nicht gegeben, oder?
Okay, ja.
Ja, es hat noch keine SSR-Medis gegeben, nichts so, wo wirklich hätte ich können einigermaßen. Ja, nicht wirklich.
Okay.
Und ich habe dann einen Anlauf genommen, ich bin dann in eine Kirche gekommen und habe dann dort gefragt um Hilfe. Und die haben mich dann zu einer Frau geschickt. Oder? Und die hat mit mir gebetet. Und ich habe dann den Glauben für mich angenommen.
Hast du das nicht schräg gefunden, wenn da jemand das erste Mal so für dich betet?
Ich bin so verzweifelt gewesen, oder? Und habe gedacht, wenn das nicht hilft, dann gibt es nichts, was hilft. Und dann, nachdem ich den Glauben angenommen habe, ist innerhalb von 2 Monaten mein ganzes Leben in Basel zusammengebrochen. Man hat mir den Tobias weggenommen. Und die Leute haben. Und dann hat mir jemand geholfen, um in eine stationäre Therapie zu kommen.
Also wie hat man dir den Sohn weggenommen? Ist das
ja, ich weiss es auch nicht mehr. Es ist einfach eines Tages ist er von der Tagesmutter nicht mehr zurückgekommen und sie hat mir gesagt, ja, da sind Leute gekommen und haben das Kind geholt, weil ich nicht richtig zu einem schaue. Und er war dann bei der Heilsarmee, in einem Heim von der Heilsarmee. Und die haben mir dann auch geholfen, dass ich in Kanton Glarus in eine stationäre Therapie gekommen bin. Eine christliche stationäre Therapie für Mutter und Kinder.
Ah, da hast du ihn können mit.
Jawohl, das war die Bedingung gewesen. Dass ich das mache. Oder? Und dann bin ich eine Woche in Glarus gewesen, und dann konnte ich den Tobi wiederholen.
das stelle ich mir mega schlimm vor. Also weißt du, wenn einem einfach der Sohn weggenommen wird, du hast ja auch so eine enge Beziehung mit deinem Sohn schon dort gehabt. Ja, und dann bist du 2,5 Jahre dort gewesen.
Ja, ich habe gewusst, ich muss lernen, ich will lernen, mit Gott, ein Leben mit Gott zu führen. Ein Leben so, mit dem Glauben an den Gott, der von sich selber sagt, er lebt, er ist nicht tot, er ist nicht irgendeine Fantasievorstellung, sondern er ist ein Gott, der auch heute noch zu den Menschen redet und sie leitet und führt. Mhm. Und es ist lang gegangen. Es hat viel Gespräch gebraucht und Gebet, bis meine Depressionen, bis ich wirklich geheilt worden bin von diesen Depressionen.
Also das, hast du das Gefühl, das ist ein Wunder? Oder wie würdest du das denn einordnen? Also hast du das Gefühl, das ist wegen dem Glauben an den Jesus?
Ja, es ist. Weil ich habe alles Mögliche ausprobiert, was man damals gewusst hat. Und es ist wirklich eine Befreiung von diesen Depressionen. Aber das ist nicht, es hat von meiner Seite her für viele Menschen viel Vergebung gebraucht. Und es ist so, wenn ich so zurückschaue, ich habe das erlebt, so wie, es ist wie wenn man eine Zwiebel schält, oder? So Schicht um Schicht. Und ich mag mich noch gut erinnern am Anfang. Ich hatte Angst, was da rauskommt. Wer ist denn die Jacqueline überhaupt? Weil ich habe anscheinend gegen aussen ganz anders gewirkt, dass es in mir innen ausgesehen hat. Oder? Und ich bin so dankbar, dass ich die Zeit machen durfte, oder? Und auch die in diesem geschützten Rahmen innen dürfen lernen, ein Leben mit Gott zu führen und ihn als Zentrum von meinem Leben nehmen.
Und das verhebt nachher? Also du bist nachher rausgekommen und nicht rückfällig geworden?
Nein. Und ich habe auch eine gute Unterstützung gehabt. Ich habe dann dort auch eine Kirche gefunden, eine Freikirche, wo ich mich wohlgefühlt habe, wo sehr viele auch von dieser Therapie dort waren. Und klar, es ist klein, oder? Und ich war wirklich dort daheim und gut aufgehoben.
Und Depressionen, das ist einfach vorbei gewesen? Das ist nie mehr gekommen?
Nein, das war wirklich vorbei gewesen.
Ich kann mir vorstellen, wie so eine Decke, die plötzlich weg ist, oder?
Ja, also nicht plötzlich, langsam.
Ja.
Es hat sich so langsam gelichtet.
Würdest du sagen, du hast erst mit 35 angefangen zu leben?
Absolut, ja. Darum, es ist auch, wenn ich so zurückschaue, erst als du mich gefragt hast für den Podcast, habe ich so mir einfach überlegt, wie war meine Kindheit gewesen, weil ich habe nicht so wirklich so viele Erinnerungen so bewusst. Und dann so langsam sind so verschiedene Sachen wieder vorgekommen. Mhm. Also, wo ich eigentlich nie mehr daran gedacht habe. Und es ist in der Regel also gerade auch so meine Teenager-Zeit, meine 20er-Zeit, ist mehr so eine dunkle Phase, oder?
Du hast irgendwie existiert.
Ich habe irgendwie existiert, genau.
Heiraten hast du aber nie wollen, gell? Also hast du auch nie gemacht. Ist da eigentlich eine Überzeugung dahinter?
Ja, ich habe das gesehen an meiner Mutter. Meine Mutter war dreimal geheiratet. Oder? Und sie ist immer wieder zwischen uns als Kind, ich habe noch einen älteren Bruder, und ihrem Mann gestanden. Und das ist etwas, was ich immer gefunden habe, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht mehr mal in eine Situation hineinkommen, wo ich Partei ergreifen muss für meinen Sohn oder für den Mann. Oder? Und ich bin ja dann doch auch schon in einem Alter gewesen, wo die meisten Männer schon geheiratet sind und Kinder hatten. Oder? Und das war für mich nie ein Bedürfnis gewesen. Und ich habe auch immer die Vorstellung gehabt, wenn ich heirate, dann ein Mann, wo ich mir vorstellen kann, bis ins Ende von meinem Leben zusammenleben. Wenn ich das nicht kann, wenn ich schon im Voraus weiss, das wird irgendwann enden, dann kann ich es auch gerade so gut bleiben lassen.
Ja. Und bis heute bist du zufrieden und happy alleine, gell?
Ja, mir geht es sehr gut. Also ich tue mir keine Probleme aufladen, die ich so allein nicht habe. Und ich kann auch, und da bin ich sehr dankbar, ich habe mit meinem Sohn auch, wir haben ein ausgesprochen gutes Vertrauensverhältnis, oder? Und das ist ja auch ein riesen Geschenk. Ja, das wäre anders, wenn ich jemals geheiratet hätte. Mhm.
Was aber ein rechtes Down war in deinem Leben, wo dich viele Jahre viele Schmerzen bereitet hat, sind Rückenweh, wo du, also du hast plötzlich mega, mega starkes Rückenweh bekommen.
Ja, ich habe plötzlich so an meinem Hals, oder so, die ganzen Muskeln und Halswirbelsäule, alles hat davon wehtun. Über viele Jahre. Ich habe Schmerzmedikamente, haben dann nicht so viel geholfen. Man ist davon ausgegangen, dass das von einem Snowboardsturz kommt. Ich bin dann, das Einzige, was mir geholfen hat, das ist zum Chiropraktiker gekommen, weil immer wieder die Wirbel blockiert haben. Und über Jahre, zum Teil jede Woche, müssen zum Chiropraktiker gehen. Und dann erst im 2011, also das mit der Schmerz hat eben im 2000 angefangen. Erst im 2011, und niemand hat gewusst, was das ist, warum mich das so Schmerzen macht, habe ich plötzlich in der Lendenwirbelsäule auch von Schmerzen bekommen, ganz, ganz massive. Und dann ist rausgekommen, dass mein Sturz auf dieser Stege mit dem Tobi auf dem Arm, dass das einen Bruch gegeben hat in der Lendenwirbelsäule und ich ein Wirbelgleiter hatte. Und durch das, dass die Wirbel langsam abgeleitet sind, da die ganze Instabilität gekommen ist.
Ach so, okay, ja.
Und man hat es dann operiert in der Schultersklinik, oder? Und ich hatte die Hoffnung gehabt, dass jetzt alles gut wird. Aber die Instabilität, die ist einfach da gewesen, oder? Die ganze, es ist nicht kein Wirbelsäulenproblem gewesen oben, sondern die ganze Muskulatur, alle Sehnen, all das ist eigentlich durch die vielen Jahre völlig verzerrt gewesen und falsche Haltung und ein Haufen Triggerpunkte. Und erst auch wieder ein paar Jahre später in einer Physiotherapie, wo man angefangen hat, Dry-Needling zu machen, also mit Nadeln, die Triggerpunkte, das war ja damals auch eine neue Therapie gewesen, oder? Hat das angefangen langsam, dass sich die Muskulatur anfängt zu lösen. Aber es ist schon so, dass immer wieder auch die Rippen blockiert haben, oder? Wieder Schmerzen, wieder zum Chiropraktiker. Und irgendwie, so habe ich halt gelebt, oder? Man, irgendwie arrangiert man sich mit so Sachen, wenn so Sachen über viele, viele Jahre gehen.
Ja, und gleich bist du nicht mehr in die Schwere hineingefallen?
Nein. Ich habe dann einmal noch im 2016 durch die Schmerzen auch und durch meine Belastung in meinem Beruf. Ich bin HR-Fachfrau. Habe ich dann ein Burnout gehabt.
Ja.
Oder? Einfach weil die Schmerzen, die rauben einem alle Kraft. Das meiste muss man irgendwie aufwenden, um den Tag zu überstehen. Und habe dann ein Burnout gehabt, lange, lange Zeit. Oder? Es ist etwa 4 Jahre gegangen, bis ich wirklich wieder fähig war, zum zu arbeiten.
Ja. Und was spannend ist, die Schmerzen hast du ja heute eigentlich nicht mehr. Und in Afrika hat man dir können helfen, das, was man eigentlich nicht würde denken, oder? Weil wir haben ja da so eine gute Medizin.
Ja, genau, aber
sie haben eben Zeit, gell?
Das Tragische ist eigentlich da, wenn man Rückenweh hat oder Schulterschmerzen, dann geht man zum Arzt, man macht das Röntgenbild und sieht dann einfach, ja, ist nichts an der Knochenstruktur, nichts, oder? Und mein Problem sind nicht die Knochen gewesen, sondern die ganzen Sehnen und alles. Ich bin dann viel in Physiotherapie, aber 1 bis 2 Mal in der Woche eine halbe Stunde, das bringt einfach nicht wirklich viel. In Afrika, da sind Physiotherapeuten Ärzte. Und wenn ich, der Bekannte haben mir dann einen Arzt empfohlen, wo mir die Fussgelenke so weh da haben, oder? Und der hat dann auch von 6 Tagen in der Woche meine Beine und meinen Rücken auch von 3 Stunden am Tag massieren.
Wahnsinn,
und dann, ja, und dann hat sich auch die ganze Muskulatur auch verändert und auch entspannen. Und langsam, aber sicher, habe ich immer wie weniger Schmerzen gehabt. Bin dann auch in eine andere Klinik gegangen, wo sie mit Elektrotherapie und Infrarotlampen und Massage und so weiter. Aber auch 2,5-3 Stunden, oder? Wo sich meine Muskulatur mehr und mehr entspannt hat. Und heute, manchmal muss ich wieder einmal gehen, oder? Wenn wieder eine Rippe blockiert ist, also die Rippengelenke verhakt sind. Aber das ist auch gerade alles. Also mir geht es heute so gut und ich brauche ganz, ganz selten Schmerzmittel.
Mega schön, einfach richtig schön. Und Jacqueline, wir kommen langsam gegen den Schluss und weißt, ich fände es so spannend, deine Gedanken zu hören zu dem, wenn du heute dein Leben anschaust, weißt, und zurückschaust, auf die 13 Jahre sind es, glaube ich, habe ich ausgerechnet, stimmt das? Nein, 17 Jahre von diesen, in dem schweren Kampf von diesen Depressionen, die Dunkelheit, das, was du erlebt hast. Und wenn du das jetzt mit deinem Leben heute vergleichst, weißt, das ist ja so etwas Gegensätzliches. Was kommen da für Gefühle auf?
Also ich glaube, wenn ich all das, was ich erlebt habe mit den Depressionen, mit den Schmerzen, nicht erlebt habe, wäre ich heute nicht der Mensch, den ich heute bin. Ja, ja. Es hat mich auch sehr geprägt und sehr geformt. Und was es vor allen Dingen auch gemacht hat, ist, es bringt mir Verständnis für Menschen, die Depressionen haben, Verständnis für Menschen, die Schmerzen haben, weil wer das selber nicht erlebt hat, kann das nicht nachvollziehen, wie das ist. Mhm. Oder auch, dass die Menschen nicht mögen, nicht können, auch wenn sie noch so wollen. Oder man, also gerade bei Depressiven sagt, riss die mal zusammen und so. Das geht nicht, oder? Das geht nicht. Weil da ist gar keine Kraft vorhanden, um so etwas zu machen. Mhm. Und es ändert nichts dran.
Und jetzt bist du in Uganda, hast dein neues Zuhause gefunden, bist am richtigen Ort, lebst deine Berufung, setzt dich ein für Menschen in der Not. Nein, was gibt dir Hoffnung? Das frage ich immer jeden Gast, der im Vis-à-vis ist. Was würdest du sagen, was gibt dir Hoffnung, dass du jetzt auch dort wirkst?
Also für mich ist das ganz klar. Meine Hoffnung ist Gott. Meine Hoffnung ist Gott und auch meine Stärke ist Gott. Weil ich selber habe nicht wirklich viel Kraft. Auch ich bin sehr, sehr dankbar für die Menschen, die Gott mir zur Seite gestellt hat. Ausnahmemenschen auch dort unten. Menschen, die verlässlich sind, was überhaupt nicht üblich ist. Mhm. Das ist das, was mir eigentlich Kraft gibt. Und vor allen Dingen auch Menschen, junge Menschen, wo ich weiss, die lieben mich. Oder? Und zwar nicht, weil ich Geld habe, was ja auch nicht wirklich der Realität entspricht, oder? Sondern einfach mich. Das ist alles.
Jetzt hast du eigentlich nicht so eine schöne Familie erlebt, wenn ich, oder? Habe ich das richtig?
Ja, ja.
Und hast jetzt wie, würdest du sagen, eine neue Familie gefunden?
Ja, absolut. Absolut, ja.
Mega schön.
Ja.
Danke, Jacqueline, für alles erzählen. Es war so spannend gewesen. Danke vielmals.
Ja, bitte.
Jacqueline Stärke, die mit über 60 das Abenteuer von ihrem Leben gewagt hat und heute zu Uganda lebt. Nicht am Rand von der Bevölkerung, sondern zmitzt innen, auch eine NGO gegründet hat und ganz praktisch hilft. Ich weiss nicht, wie es dir geht, aber ich liebe es, so Geschichten können zu hören, abzutauchen in eine ganz andere Realität. Hey, wenn du das vis-à-vis willst, mit unterstützen und auch die anderen Podcasts, die RF Media produziert, dann freuen wir uns mega über deine Spende. RF Media ist ein Spendenwerk und wir sind auf finanzielle Hilfe angewiesen. Darum vielen Dank. Wie du kannst spenden, das erfährst du über unsere Shownotes. Wir hören uns hoffentlich bald wieder. Ich bin Ruth Stutz.
Vis-à-vis.
Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte.
Ein Podcast von RF Media Schweiz.
Herzlich, echt und ungeniert.